So, guten Morgen zusammen. Ich sehe lauter frische und muntere Gesichter, hoffentlich alle gut ausgeschlafen. Wir werden die Zeit nutzen, denn es wird nicht so bleiben über den Tag, dass wir so munter sind. Aber früh ist immer die beste Zeit. Und gestern hatte ich schon den ersten Teil und zu dem Thema unser Reichtum in Christus habe ich 7 Punkte behandelt. Jetzt kommen da nochmal 7 Punkte dazu. Und ja, ihr habt ja auch ein Programm. Dann wisst ihr das hier auch. Das ist jetzt mein zweiter Teil zu diesem Thema unser Reichtum in Christus. Und wir kommen zu dem 8. Punkt. Wir sind heilig und tadellos. Und dazu Kolosser 1,22. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Heilig heißt ja eigentlich abgesondert. Gott hat uns für sich abgesondert. Heilig sagt aber auch etwas über unser Wesen. Das ist das Wesen Gottes, denn nur er ist heilig in seinem Wesen. In dem, was wir in Christus vor Gott darstellen, sind wir also heilig. Er findet nichts Tadelnswertes in unserem Leben. Wohlgemerkt, wir haben aber jetzt unsere Stellung im Blick. Gott sieht, wenn er uns anschaut, einen heiligen, gerechten, vollkommenen Menschen, so wie er sich den Menschen vorgestellt hat. Das war ja sein großes Ziel, als er Adam erschuf. Als er Adam erschuf, da hatte er sein Ziel noch nicht erreicht. Das war nicht das Ziel. Das war der Anfang. Zu einem, auf ein Ziel hinzu, dass der Mensch in der Vollendung sein wird. Das ist das Ziel. Der Mensch, der göttliches Leben in sich trägt und der nie mehr sündigen wird. Das ist sein Ziel. Er wusste schon, dass Adam sündigen wird. Als er ihn erschaffen hat, hat er es schon gewusst. Aber der Mensch, der wir sind in der Vollendung, wenn wir im Himmel sind, wir werden nie mehr sündigen können, weil wir sein göttliches Leben haben. Adam hatte nicht göttliches Leben, er hatte das eingehauchte Leben von Gott. Das war Leben, das war nicht Gottes göttliches Leben in sich, was er hatte. Aber wir haben das. Epheser 1,4 wird es so ausgedrückt, dass wir herrlich und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also Gott sieht einen Menschen, der ist eben genauso, wie er sich das Geschöpf Mensch vorgestellt hat, der dann die Wesensart seines Sohnes hat. Tadellos vollkommen, wie es sein Sohn ist. Und zwar so, wie wir wirklich sind, in unserer ewigen Existenz. Natürlich weiß Gott, dass sich dieser Mensch immer noch in der durch den Sündenfall zerstörten Hülle befindet, in dem, was die Bibel Fleisch nennt. Er weiß, dass der Mensch deshalb auch in seiner irdischen Existenz immer noch sündigt, immer noch den Willen des Fleisches tut. Gott ist nicht blind für unseren Zustand, klar. Er möchte auch, dass dieses vollkommene Wesen unseres inneren Menschen, unserer göttlichen Natur in diesem irdischen Leben Ausdruck findet. Denn nur dann kann unser Leben ihm wirklich Ehre machen. Nur dann wird es auch für Gottlose attraktiv genug sein, dass sie an unserem Gott Interesse bekommen. Aber trotzdem gilt, vor Gott sind wir schon heilig und tadellos. Wir haben die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. An der Gerechtigkeit ist nichts zu verbessern. Mit dieser Gerechtigkeit können wir vor Gott bestehen. 2. Korinther 5,21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Das wird hier ausgedrückt. Ja. Vielleicht erinnern wir uns an das Gleichnis von Jesus, in dem jemand in einem falschen Kleid zum Hochzeitsmahl gehen möchte und hinausgeworfen wird. Nun dürfen wir nicht denken, dass dieser Mann in seinen schmutzigen Arbeitsklamotten zu dieser Hochzeit gegangen wäre. Nein, er hat das beste Kleid angezogen, was er hatte. Bestimmt ein sehr schönes, prächtiges Kleid. Und er war überzeugt auch, dass er korrekt gekleidet war. Nur galt in Israel zu der Zeit die Regel, eine ungeschriebene Regel, dass man nicht im eigenen Kleid zur Hochzeit kommt, sondern dass die, die Hochzeit ausrichten, die, ich glaube, die Brauteltern waren das, die Hochzeitskleider geben den Gästen. So, das war das einzig richtige und korrekte Hochzeitskleid. Ja. Und dieses Gleichnis, das macht ja eben eine Sache deutlich, es spricht ja von dieser eigenen Gerechtigkeit, die Selbstgerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der religiöse Mensch, der möchte, meint auch, dass er im Grunde da eigentlich so ganz okay ist und dass er jetzt ja von Gott schon akzeptiert werden wird. Aber egal wie sehr er sich bemüht, egal wie gut sein Leben aussehen mag, es ist eben doch das falsche Kleid. Die eigene Gerechtigkeit kann von Gott nicht akzeptiert werden. Ist wie ein beflecktes Kleid, wird in Jesaja 64, 5a gesagt. Wir sind ja allesamt geworden wie unrein und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Mit dieser Gerechtigkeit kann kein Mensch vor Gott bestehen. Da bedarf es einer besseren Gerechtigkeit und das ist die Gerechtigkeit Christi. Wir kennen ja das Lied von Paul Gerhardt, Christi Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit kann ich vor Gott bestehen, wenn ich werde zum Himmel eingehen. Das ist es. Neuntens, zu einer neuen Schöpfung gemacht. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, 11, 17. Ja, da schauen wir unser Leben an und wir denken uns, ja, manches ist anders geworden, schon, ja, aber eine neue Schöpfung, alles neu, da sagen wir, nein, das stimmt nicht. Das Wort Gottes ist hier einfach überzogen, schwärmerisch, ja. Natürlich nicht. Wenn das hier so steht, dann haben wir uns diesem Wort zu stellen. Auch wenn alle Augenschein dagegen sprechen mag. Es steht ja nicht da. Ist jemand in Christus, so ist er anders geworden, hat manche schlechte Gewohnheit, los ist er losgeworden, er würde manches vielleicht nicht mehr tun, was er früher getan hat. Es steht da eine neue Schöpfung. Und was meint das Wort neu hier? Da muss man sich um das Griechische bemühen und da steht für das Wort, was im Griechischen hier steht, im griechischen Lexikon, neu, das heißt nicht vorhanden, neuartig, neu der Art und Weise nach, ungewöhnlich, unerhört, unbekannt, wunderbar, erstaunlich. Also dieses Wort neu meint nicht einfach nur etwas, was schon vorhanden war, einfach erneuert. Wenn ein Kind einen Bleistift geschenkt bekommt und der Bleistift ist abgeschrieben, bekommt er einen neuen Bleistift. Das ist ein anderes Wort für neu. Einfach erneuert etwas Vorhandenes. Nein, hier ist ein anderes Wort. Wenn er jetzt statt einem Bleistift, einen Füller bekommt oder ganz anderes. Etwas ganz andersartiges. Völlig neu. Das ist hier gemeint. Etwas, was vorher nicht vorhanden war. Also es lässt sich von der Schärfe dieses Wortes nichts nehmen. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Nun habe ich bis vor kurzem selbst noch dieses Wort so gedeutet, wie es allgemein gedeutet wird. Man sagt, hier stünde ja schließlich nicht, alles ist neu geworden, es steht ja da, Neues ist geworden. Je nach Bibelübersetzung natürlich, hier muss man nochmal hinschauen. Man möchte natürlich damit die Spannung auflösen, die zwischen der Absolutheit dieser Aussage und unserer Erfahrung besteht. Aber ich habe dann festgestellt, dass in allen älteren Übersetzungen, also in der unrevidierten Elberfelder, in der Lutherbibel von 1912, Schlachterbibel von 1951, auch in der Schlachter 2000, die ich hier verwende, dass in all diesen Bibeln, ganz, auch King James Version, da steht, alles ist neu geworden, das Wort Pas im Griechischen. Und das heißt, das ist interessant, das heißt eigentlich alles, was seiner Art nach zum Substantiv gehört. Das ist mit dem Wort Pas gemeint. Das Substantiv in diesem Wort ist die neue Schöpfung. Also bedeutet das, alles in unserem Leben, was zu dieser neuen Schöpfung gehört, zu dem, was Gott neu gemacht hat, ist neu geworden. Dann haben wir eigentlich gar kein Problem mehr. Das Fleisch ist natürlich hier nicht gemeint. Schon klar. Das Fleisch gehört nicht zur neuen Schöpfung. Ist nicht neu geworden. Das Fleisch wird doch nie neu. Es wird nur domestiziert, bestenfalls. Also bezieht sich dieses Wort darauf, wie Gott uns sieht, was wir in Christus vor Gott sind. Nicht auf unseren Zustand, hier in unserem irdischen Dasein. Nun können wir natürlich fragen, soll das ja heißen, dass diese neue Schöpfung für mein irdisches Leben keine Relevanz hat? Natürlich nicht. Wir werden ja aufgefordert, in Neuheit des Lebens zu wandeln. Und das können wir doch nur deshalb, weil unser innerstes Wesen neu geworden ist. Ich habe mal ein Kindertraktat in der Hand gehabt, in dem wird die Geschichte von Frau Müllers Schwein erzählt. Also Frau Müller hat ihr Schwein gründlich gereinigt, fein herausgeputzt, mit einer großen Masche um den Hals versehen und dann ging sie stolz mit dem Schwein im Mord spazieren. Naja, aber dann sah das Schwein eine Pfütze und es riss sich los und schon wälzte sich das frisch gebadete Schwein im Dreck. Klar, das war sein Lebenselement. Das Schwein war ja ein Schwein geblieben und das führte sich eben wohl in Dreck. Ja? Es war nur äußerlich gereinigt, aber innerlich nicht verändert. Ja? Das entspricht dem Ausdruck des Petrus in 2. Petrus 2, 22. Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Auch eine gewaschene Sau. War falsch, gell? Das immer. Auch eine gewaschene Sau ist immer noch eine Sau und hat auch das Wesen einer Sau. Das Wunderbare ist jetzt eben das, dass wir eben nicht einfach nur gereinigt wurden, sondern wir haben ein völlig neues Wesen erhalten. Das Wesen des Sünders wurde ausgetauscht gegen das Wesen des Heiligen. Eine neue Existenzweise, nicht nur Verbesserung des Alten, eine wahre Neuschöpfung. Sicher vor Gottes Gericht, mein 10. Punkt, Römer 8,1. So gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und noch ein Wort in Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Ja, ich meine, dass mit dem Zorn Gottes beides eingeschlossen ist. Einerseits das zeitliche Gericht, das über die Menschheit noch kommen wird in der großen Trübsal. Auch das Gericht natürlich vor dem großen weißen Thron, das dann zur ewigen Verdammnis führen wird. Das ist uns beides erspart. Befreit von der Verdammnis durch Begnadigung. Begnadigt werden normalerweise ja Leute, die etwas verbrochen haben und zu Recht verurteilt worden sind. Sind wir Verbrecher? Naja, ich denke, ich hoffe jetzt mal vor dem Gesetz unseres Staates nicht, aber vor Gott, von Gott her gesehen, ja, sind wir Verbrecher. Denn wir haben seine Gesetze gebrochen. Und allein die Tatsache, dass ein Mensch gottlos lebt, ist vor Gott bereits ein todeswürdiges Verbrechen. Und gottlos leben ist nach dem Verständnis Gottes auch, tut nach dem Verständnis Gottes auch der, der zwar irgendeiner Religiosität huldigt, aber sein Leben letztlich doch gottlos lebt. Das heißt, von Gott losgelöst lebt, aus eigener Regie. Nun würde dieses Vergehen nur mit dem körperlichen Tod bestraft, wäre es ja gar nicht so schlimm. Aber die von Gott verordnete, einzig mögliche und absolut nötige Strafe ist der zweite Tod. Die letztgültige, ewige Trennung von Gott. Und das ist furchtbar. Vielleicht können wir die Größe dieser Begnadigung nicht recht fassen. Ich glaube auch, dass es schwer ist zu fassen. Ich glaube, wenn uns von Gott auch nur für wenige Sekunden ein Blick in die Hölle gewährt würde. Momentan ist sie ja noch leer. Aber es wird nicht lange dauern, bis der erste Bewohner da hineinkommt. Das wird der Antichrist sein. Aber wenn wir da einen Blick hineinbekämen, dann würden wir es etwas besser verstehen, was es für uns bedeutet, begnadigt zu sein. Ich glaube, bei jedem Gedanken daran würde ein großes Aufatmen durch uns gehen. Wir müssen uns einfach mal in einen Mörder einfühlen. Das ist vielleicht schwieriger, aber kann man ja mal sich hineindenken in seine Situation. Ein Mörder, der zu Recht verurteilt worden ist zum Tode und in der Todeszelle auf die Hinrichtung wartet. Und dieser Mann, der bekommt, was ja durchaus hin und wieder passiert, auch in den USA zum Beispiel, dass er kurz vor der Vollstreckung der Hinrichtung die Nachricht seiner Begnadigung erhält. Was muss für ein Aufatmen durch diesen Mann gehen? Was muss für eine Last von dem abfallen? Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass der dieses Wort von der Begnadigung besser verstehen würde als manche von uns. Ja? Eindringlicher nachempfinden kann, nicht? Was es heißt, begnadigt zu sein. Verstehen kann man es ja nur, wenn man weiß, was man verdient hat. Ja? Das Problem ist, dass wir manchmal da falsch denken, wir Christen. Ich höre schon manchmal diese Aussage, wenn es jemand schlecht geht, wenn jemand irgendein Ungemach widerfährt, dass er dann vielleicht sagt, womit habe ich das verdient? Dann muss ich ihn aber ganz ernst ansprechen, wenn er so etwas sagt. Dann muss ich ihm klar machen, was er denn wirklich verdient hat. Was haben wir denn verdient? Wirklich. Was haben wir verdient? Es gibt doch nur eine einzige Sache, die wir verdient haben. Und das ist die Hölle. Das ist die Hölle, ewig in der Hölle zu sein. Das haben wir allesamt verdient. Und alles, was besser ist, als ewig in der Hölle zu sein, ist ein Gnadengeschenk Gottes. Das muss uns mal klar werden. Dann sind wir immer so schnell unzufrieden und fangen an, über Dinge zu hadern und ja. Dann begreifen wir besser, was es heißt, begnadigt zu sein. Denn alles, egal wie schlimm das Leben aussehen mag, egal welch schweres Schicksal ein Mensch ertragen muss, ist immer noch viel, viel besser, wie ewig in der Hölle zu sein. Gerechtfertigt für völlig gerecht erklärt. Ich habe Römer 3, Vers 23 bis 24. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ich habe gestern schon eine Andeutung gemacht, dass heute wahrscheinlich die meisten Christen gar nicht mehr in der Lage wären, wirklich zu sagen, was es heißt, Rechtfertigung, obwohl Rechtfertigung das eine grundlegende Sache ist unseres Glaubens. Und an der Rechtfertigungslehre hat sich die Reformation letztlich auch entzündet. Also hier sind ja mehr unsere Taten im Blick. In Bezug auf alle Sünden, die wir getan haben und noch tun werden, gilt, wir sind gerechtfertigt. Das heißt, wir sind für gerecht erklärt. Und das heißt wiederum, Gott sieht uns wie solche, die gar nie gesündigt haben. So sieht uns Gott. Und wenn jemand meint, ich gehe jetzt hier zu weit, dann muss ich ihm sagen, das ist reformatorische Lehre. Das haben die Reformatoren schon erkannt und begriffen. Nur sind wir irgendwo wieder zurückgegangen hinter diese Erkenntnis zum Teil und wieder da irgendwo in unserem Denken gelandet, wo die Katholiken heute noch sind. Ich möchte einfach ein Wort aus dem Heidelberger Katechismus, einer Bekenntnisschrift der reformierten Kirche, vorlesen. Eine Antwort auf die Frage 60 heißt folgendermaßen, es ist ein schwieriger Satz, ein Bandwurmsatz, der nicht so ganz auf Anhieb zu fassen ist. Da heißt es, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus, also, dass, ob mich schon mein Gewissen anklagt, dass ich wieder alle Gebote Gottes schwerlich gesündigt und derselben keines nie gehalten habe, auch noch immer da zu allem Bösen geneigt bin, doch Gott ohne all mein Verdienst aus lauter Gnaden mir die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi schenkt und zurechnet, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst all den Gehorsam vollbracht, den Christus für mich hat geleistet, wenn ich allein solche Wohltaten gläubigem Herzen annehme. Das ist ein Satz, was, ich sage immer, da würde der Paulus von Eider blassen, der konnte auch lange Sätze formulieren, Schachtelsätze und so. Aber da steckt ja was drin, ist enorm. Ne? Und diese Absolutheit, diese Radikalität, das ist aber genau das, was uns die Schrift zeigt. Und das müssen wir wieder neu entdecken und erkennen. Wisst ihr, wenn jemand angeklagt wird, nehmen wir mal an, wegen eines Mordes angeklagt ist und es kommt zum Gerichtsverfahren, aber man kann dem Menschen seine Tat nicht nachweisen, dann wird er wegen mangels Beweisen wird er freigesprochen. Der wird zwar keine Strafe bekommen, ja, der ist der Strafe entronnen dadurch, aber gerechtfertigt ist er nicht. Denn jeder denkt ja noch, der hat das ja getan. Andersrum, wenn jetzt in dem Gerichtsprozess nachgewiesen werden könnte, nein, er war ja gar nicht schuldig, er war es gar nicht, das war ja ein anderer, der das getan hat. Dann geht er heraus und ist gerechtfertigt. Als einer, der das, was man ihm vorwirft, nicht getan hat. Das meint Rechtfertigung. Rechtfertigung heißt, wir sind vor Gott wie solche, die das, was uns vorgeworfen wird, die Sünde gar nie getan haben. Das heißt, wenn Gott sagt, ich werde eure Sünde nicht mehr gedenken, dann heißt das wirklich, dann ist es wirklich so zu verstehen. Sie sind für ihn nicht mehr existent, ausgelöscht. Paulus wurde wegen seiner kompromisslosen Lehre von der Rechtfertigung aufgrund des Glaubens der Vorwurf gemacht, dass dann ja zu einem rechten Wandel vor Gott kein Ansporn mehr da sei. Diese Lehre könnte dazu verführen, der Sünde gegenüber großzügig zu werden. Was sagt Paulus auf diesen Vorwurf? In Römer 6, Vers 1 sagt er, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Das ist die Sprache der Gnade. Die Gnade spornt uns zur Liebe an und wer den Herrn liebt, der ist ihm auch gehorsam. Diese Wahrheit möchte ich, dass wir mal in der Schrift studieren. Ich habe das genannt, die Glaubenswachstumsspirale. Ich habe nämlich die Idee gehabt, dass sich Glaubenswachstum ähnlich vollzieht wie eine Bewegung auf einer Spirale. Also bei einem Kreis, wenn man sich auf einem Kreis bewegt, dann kommt man immer an dieselben Punkte, ist klar. Aber man bleibt auf derselben Ebene. Bei der Spirale kommt man auch immer an dieselben Punkte, aber man kommt immer auf eine höhere Ebene. Es vollzieht sich Wachstum. So kann ich mir das denken hier. Ich denke, vier wesentliche Punkte sind es, die hier eine Rolle spielen. Der erste Punkt ist der Jesu Liebe erkennen. In Epheser 3,19, da, das eigentlich in Worten müsste man drüber predigen, von der Liebe, die Erkenntnis übersteigt. Da heißt es zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit er erfüllt wird zur ganzen Fülle Gottes. Da ist die Rede von die Liebe Christi, die wird beschrieben mit Raumbegriffen, der Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Und Höhe und Tiefe werden als zwei Dimensionen hier genannt, um deutlich zu machen, das ist eine Liebe, die übernatürlich ist, die über unsere raumzeitliche Dimension hinausgeht. Deswegen werden wir sie nie ganz verstehen, nicht in diesem Leben. Aber wir sollen sie dennoch zu erkennen versuchen, immer tiefer eindringen in die Erkenntnis dieser Liebe. Und das wird zur Folge haben, dass wir den Herrn Jesus lieben. 1. Johannes 4,19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Keiner von uns hat Jesus voraussetzungslos aus sich heraus geliebt, sondern unsere Liebe ist immer Antwort auf seine Liebe, die wir zuvor erkannt haben. Und dann, der nächste Schritt ist, dann dem Herrn Jesus gehorchen. Er sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Leuchtet ihr auch ein. Also ich meine, wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, und aber das, was sie sagt und was sie will, das geht mir irgendwo vorbei, es ist mir wurscht. Da wird sie mir doch wohl das nicht abnehmen. Ja, das ist doch selbstverständlich, wenn ich sage, ich liebe dich, dann muss gleichzeitig mir das auch wichtig sein, was der andere denkt, was er will, sein Wille ist mir dann wichtig. Und So ist es auch hier. Wenn wir den Herrn lieben, dann werden wir auch auf sein Wort hören und werden wir bemüht sein, ihm zu gehorchen. Offenbarung empfangen wäre der nächste Punkt dann. Der Herr Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das heißt, der Herr Jesus offenbart sich nur dem, bei dem er das erkennt, sieht, dass er bereit ist, dieser Offenbarung gemäß auch zu leben, dass er ja ihn liebt und ihm gehorchen will. Da offenbart er sich. Leute, denen das letztlich egal ist und wurscht ist, die sollen nicht darauf warten, dass sie von Gott irgendwelche Erleuchtung und Erkenntnisse geschenkt bekommen. Das wird Gott nicht tun. Hat er nie getan. Der Herr Jesus hat auch zu Lebzeiten sich den Pharisäern, Schriftgelehrten gegenüber verschlossen, bewusst verschlossen, weil er gesehen hat, ihr Herz war nicht aufrichtig und sie wollten gar nicht wirklich ihm nachfolgen. Also hat er sich verschlossen, hat zu seinen Jüngern gesagt, dass er bewusst in dunklen Gleichnissen zu ihnen redet, damit sie nicht etwa verstehen und sich bekehren. Denn diese Bekehrung wäre keine echte Bekehrung gewesen, sondern nur eine zweckgebundene Bekehrung, weil ihr Herz nicht aufrichtig war. Aber eine Frau am Jakobsbrunnen, einer verachteten Frau gegenüber, hat da sein Herz aufgetan und hat sich in einer Weise als Messias zu erkennen gegeben, wie sonst nirgendwo so deutlich. Ja. Weil er gesehen hat, diese Frau war aufrichtig, sie wollte wirklich auch, sie hat echt gesucht und sie war bereit, auch ihm nachzufolgen, was sie ja auch getan hat. Und der nächste Schritt wäre dann, ja, wir haben jetzt Offenbarung bekommen, wir haben wieder etwas mehr von Jesus erkannt und seiner Liebe. Und damit schließt sich der Kreis und es geht so weiter und so weg können wir wachsen. Und wir sehen, wie wichtig es ist, dass es uns wichtig ist, wie unsere Beziehung zu Jesus aussieht, dass diese Beziehung auch wirklich eine Liebesbeziehung ist und aus der dann auch eine Gehorsamsbeziehung wird. Wie kann man das erreichen? Welche Folgerung müsste man daraus ziehen für die Verkündigung? Ich meine, es gilt, den Herrn Jesus und seine Liebe groß zu machen. Und das hat Paulus gemacht. Er hat seinen Zuhörern den Gekreuzigten vor Augen gemalt. In Galater 3, Vers 1 sagt er, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist. Denn wo ist die Liebe des Herrn besser zu erkennen als am Kreuz? Nicht deswegen hat er ihn als gekreuzigt ihnen vor Augen gemalt. Wisst ihr, von der Liebe Gottes zu reden, schließt nicht aus, auch vom Gericht zu reden. Im Gegenteil, das schließt es sogar ein. Weil wir seine Liebe so richtig erst verstehen können, wenn wir begreifen, was er aufgrund seiner Gerechtigkeit und seiner Wahrhaftigkeit hätte eigentlich tun müssen. Oft scheuen sich Prediger, die Gnade so radikal zu predigen, wie es Paulus getan hat, weil sie befürchten, die Gläubigen würden es dann mit der Sünde nicht mehr so genau nehmen. Um sicher zu gehen, lassen sie dann immer wieder mal die Peitsche des Gesetzes über der Gemeinde knallen. Aber die Frage ist, ob diese Furcht wirklich berechtigt ist. Und dazu möchte ich auch ein Beispiel weitergeben, das ich auch von Bob George übernommen habe, aus dem Buch Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen. Gibt es aber in meinen Worten jetzt hier mal weiter. Also die Vorgeschichte ist die, da ist ein Restaurantbesitzer, der hat sein Restaurant bereits, es war schon spät abends, nachts, hat er das Restaurant schon zugeschlossen. Er hatte noch etwas zu tun im Restaurant und dann hörte er Geräusche aus dem Hinterhof. Er geht raus und schaut, was da los ist. Er sieht einen hageren, ziemlich runtergekommenen Mann an der Mülltonne stehen. Und dann traut er seinen Augen kaum. Der Mann, der greift in die Mülltonne und steckt etwas in den Mund. Der isst aus der Mülltonne, denkt er sich, das kann doch nicht wahr sein. Und er ruft ihn zu sich her und sagt, hey, warum, sagt zu ihm, habe ich wirklich recht gesehen, dass du aus der Mülltonne isst? Jetzt komm doch zu mir rein, ja. Und du kannst essen, worauf immer du Lust hast. Und da führt er ihn in sein Restaurant und zeigt ihm die ganzen schönen Speisen, die er da hat, und sagt, alles was da ist, kannst du essen. Du kannst nach Herzenslust essen, was immer du willst, es kostet dich nichts. Wow, sagt er, ich darf essen, was ich will. Es kostet ja manchmal was. Tja. Und hat er nochmal vorsichtshalber gefragt, darf ich wirklich alles essen, was ich will? Und er hat das nochmal bestätigt. Alles, was du willst. Jeden Tag kannst du kommen und essen. Nun kommt die Frage, ja, darf ich, wenn ich gegessen habe, dann auch zur Mülltonne gehen und nachsehen, was dort noch zu finden ist? Könnt ihr euch das vorstellen, dass das jemand tun würde? Aber sicher nicht, oder? Das ist doch ein Unding. Aber genau das sagen wir, wenn wir sagen, ja, wenn jemand die Gnade erkannt hat, dann würde er vielleicht sich sagen, ja, dann kann ich ja in der Sünde leben. Das ist doch wie aus der Mülltonne essen. Natürlich kann es passieren, dass man, wird es passieren auch, wenn man die Gnade erkannt hat, dass man immer wieder von der Sünde betrogen wird, dass man auf den Betrug hereinfällt und so weiter. Aber man wird sich nicht darin wohlfühlen, man wird darin nicht verharren, wenn man doch weiß, dass es Besseres gibt. Man wird doch nicht an der Mülltonne bleiben, wenn man weiß, dass man die besten Speisen zur Verfügung hat. Klar, ich meine, jemand, der immer so einen Zaun um sich herum hatte, und es gibt ja auch unter Christen Gruppierungen, wo man so viele Zäune baut und damit möglichst absichern möchte, dass die Leute ja nicht zu weit gehen, und da möchten die Gemeindeleiter und die Prediger, wer immer, die meinen, sie hätten die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die anderen nicht sündigen. Und dann muss man Zäune bauen, nicht? Dann muss man deren Freiheit möglichst einengen. Aber wer so eingeengt lebt, der wird jede Möglichkeit nutzen, um Freiheit zu erfahren. Wenn er irgendwo mal einen Spalt offen sieht, dann wird er durchgehen. Dann kommt die Frage, wie weit darf ich gehen? Das nenne ich das die christlichen Bordsteinläufer. Wir sind früher als Kinder immer so auf dem Bordstein gelaufen, gell, so. Ab und zu ist man halt dann doch runtergeplumpst, dann war man irgendwo in der Gosse. Aber immer so bis zur Grenze gehen, nicht? Weil das ist typisch fürs Gesetz. Ein Mensch, der in der Freiheit lebt, der denkt nicht so. Aber wenn man das Gesetz hat, Einengung, dann will man das ausnutzen, wenigstens diesen engen Raum bis an die Grenze. Ja? Und wenn man Gelegenheit sieht, über die Grenze zu gehen, dann nutzt man die auch. Ein Beispiel. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Landhund und einem Stadthund? Ich sag's euch. Ein Stadthund, der ist eingesperrt, zwangsläufig. Den kann man nicht frei laufen lassen. Der hat ein Gehege, der kann nicht beliebig rumspringen. Das geht nicht, kann man nicht verantworten. Ne? Aber wehe, sein Herrchen macht mal das Gehege auf und er sieht ein offenes Türchen. Und schon ist er draußen und weg ist er. Und der sagt stöhnt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt muss ich wieder hinter dem herlaufen und den einfangen. Ne? Das ist normal, der ist immer eingesperrt und wenn er Gelegenheit sieht, Freiheit zu haben, nutzt er sie. Ganz anders ein Landhund. Das ist ein Landhund. Der hat jede Freiheit, die man denken kann. Da gibt es überhaupt keinen Zaun. Aber der würde gar nicht auf die Idee kommen, wegzulaufen. Warum denn? Macht er nicht. Meine Frau und ich, wir machen regelmäßig so Spaziergänge bei uns. Wir leben so ein bisschen auf dem Land. Da sind Bauernhöfe. Und da kommen wir immer so vorbei an einem Bauernhof. Da sind zwei Hunde, Mutter und Tochter. Ja, und da kommen die immer freudig angesprungen, wenn wir vorbeikommen, holen sich ein paar Streicheleinheiten ab und springen dann wieder zurück. Das ist so ein Bild, ganz typisch. Die sind völlig frei, die können im ganzen Gelände, die können hinlaufen, wo immer sie wollten. Die denken doch gar nicht dran, denen geht's doch gut. Warum sollten sie denn? Warum sollten wir denn die Gnade missbrauchen, wenn es uns doch so gut geht? Erlöst. 12. Epheser 1,7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Begriff Erlösung, da muss man auch aufs Griechische zurückkommen, das ist das Wort Lytrosis. Lytrosis ist gebraucht worden damals, heißt eigentlich wörtlich Loskauf. Bei dem Wort hat jeder griechische Wort gewusst, worum es geht, nämlich es ging eigentlich um Sklavenhandel. Dort wurde das gebraucht. Ein Sklave wurde gekauft und dann wurde er losgelassen, in Freiheit entlassen. Das war gemeint mit dem Wort Loskauf, Litrosis. Das heißt, meint es, erlöst zu sein. Erlöst sein zeigt sich ja nicht zuletzt darin, dass die Bindung an unseren alten Sklavenhalter, Satan und die Sünde, gebrochen ist. Sie haben kein Anrecht mehr auf unser Leben. Es liegt in unserer Entscheidung, ob wir ihnen weiterhin gehorchen und ob wir die Freiheit in Christus ergreifen. Wenn wir weiter versklavt bleiben, dann deshalb, weil wir uns selbst für ein solches Sklavendasein entschieden haben. Im alten Bund, da musste ein jüdischer Sklave im 7. Jahr freigelassen werden. Aber er konnte sich dann auch freiwillig dafür entscheiden, bei seinem Herrn zu bleiben. Nicht, er hat dann da geheiratet, Familie gegründet, es ging ihm eigentlich recht gut und dort hat manche gemeint, warum soll ich denn weggehen? Ja, ich bleibe hier. Dann hat sein Herr ihn an die Tür gestellt und dann wurde sein Ohrläppchen mit einem Friem an die Tür, an den Türrahmen geheftet, sozusagen durchstochen und an den Türrahmen geheftet. Und dann hatte er zeitlebens hier ein Zeichen seiner freiwilligen Sklaverei. Das war so ein Akt, der war einfach so, war so in der Schrift auch vorgeschrieben. Ja, ich möchte da sagen, dass es leider auch allzu viele Christen gibt, die ein Loch im Ohr haben, als Zeichen ihrer freiwilligen Sklaverei. Ich meine jetzt nicht das Loch für den Ring, ja, das meine ich nicht. Ich meine das nur bildlich, ja, dass wir eben oft auch in einer freiwilligen Sklaverei leben. Wir können weiter sündigen, na klar. Gott hat uns nicht, zwingt uns nicht dazu, das zu lassen. Wir können es tun, wir haben die Freiheit. Aber wir müssen es nicht mehr. Erlöst zu sein, müsste sich im Übrigen auch äußerlich zeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein eben freigelassener Sklave jetzt mit hängendem Kopf und langem Gesicht herumläuft. Undenkbar, oder? Der springt herum vor Freude. Der Philosoph Nietzsche soll ja gesagt haben, es würde ihm leichter fallen, an den Erlöser zu glauben, wenn seine Nachfolger erlöster aussehen würden. Und das ist ja auch nicht ganz unberechtigt, oder? Meine Schwester hat mal Folgendes berichtet, erzählt, sie war mit dem Zug unterwegs gewesen und ihr gegenüber im Abteil, da kam ein Mann herein, setzte sich ihr gegenüber, ein älterer Herr, hat ihn so beobachtet einige Zeit und hat sich dann still gedacht, der könnte Christ sein. Und später, als sie dann mit ihm ins Gespräch gekommen war, hat sich herausgestellt, dass er nur Magenschmerzen hatte. Böse. Ein Superintendent bittet seine Pastoren zu einem Gespräch, bei dem Fragen der Verkündigung durchgesprochen werden. Da sagt der Superintendent zu seinen Pastoren, meine Herren Brüder, Sie müssen, wenn Sie predigen, das auch ein wenig mit Ihrer Mimik unterstreichen. Also wenn Sie zum Beispiel vom Himmel reden, dann müssen Sie ein strahlendes und fröhliches Gesicht machen. Dann meldet sich ein Amtsbruder und fragt, Herr Superintendent, und wenn ich von der Hölle rede? Und sagt er, dann können Sie so bleiben, wie Sie immer sind. Ist doch schade, wenn die Christen anstatt an der Freude am langen Gesicht erkannt werden, oder? Ich habe vor Jahren in Moskau auch eine Seelsorgeschulung gemacht. Und dann, das war gerade so um die Osterzeit herum, und dann hat meine Übersetzerin mich mitgenommen in einen Gottesdienst der größten Baptistengemeinde in Moskau, First Baptist Church in Moskau, da gibt es ja Mitte 30 Baptistengemeinden. Und da war ein Ostergottesdienst, was Besonderes. Und ja, manches war ganz beeindruckend, vor allem der Gesang war sehr beeindruckend, das war wirklich professionell, was da angeboten wurde. Chorgesang, auch Sologesang. Aber etwas anderes hat mich sehr negativ beeindruckt. Das waren die Gesichter der Leute. Die saßen alle da mit gesenktem Kopf, mit furchtbar ernstem Gesicht. Und ich dachte mir, hey, bin ich jetzt hier in die örtliche Psychiatrie geraten, aus Versehen, oder wo bin ich hier eigentlich? Die sahen depressiv aus. Dann habe ich hinterher die Frau gefragt, habe sie die Schwester gefragt, was denn der Grund sei, warum die Leute so, oder ist doch eigentlich eine fröhliche Sache, nicht? Der Herr ist auferstanden, da müsste doch Freude zum Ausdruck kommen. Und sagt sie, ja, aber das gehört hier zur Geistlichkeit. Man ist einfach nur geistlich, wenn man ernst ist, wenn man fröhlich ist, lachen, das ist völlig ungeistlich, das wird einfach als sehr negativ gesehen. Schade, oder? Ja. Meine Güte, wer hat denn mehr Grund zum Lachen als wir Christen? Und was ist falsch dran am Lachen? Auch Gott lacht. Befreit vom Gesetz. Römer 7,4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit ihr Gott Frucht bringen. Und dazu noch Römer 10,4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes der Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das Verhältnis von Gesetz und Gnade wäre eigentlich ein eigenes Seminar wert. An der Stelle nur ein paar ganz grundlegende Gedanken. Zunächst einmal wollen wir erklären, wozu ist das Gesetz gegeben, was es für uns heute bedeutet. Das Gesetz hatte von Gott her gesehen mindestens zwei Aufgaben. Zunächst einmal soll das Gesetz deutlich machen, was Sünde ist und uns unsere sündige Natur zeigen. Römer 3,20, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz dient gewissermaßen als Richtschnur für unser Verhalten, indem es Maßstäbe nach Gottes Gerechtigkeit setzt und auch bestimmte Folgen androht, wenn diese Maßstäbe nicht beachtet werden. Und wenn wir unser Leben an diesem Maßstab messen, dann wird uns schwer deutlich, was Sünde ist. In den Menschen wirken ja zwei Kräfte zusammen, die den Menschen zur Sünde veranlassen. Das sind auf der einen Seite seine sündigen Leidenschaften oder seine sündige Natur, auf der anderen Seite das Gesetz. Und wenn das Gesetz unsere sündige Natur zum Ungehorsam reizt, kommt es zur Auflehnung gegen das Gesetz und das nennt die Bibel Sünde. Und erst wenn das Gesetz bewirkt hat, dass die Sünde im Leben eines Menschen mächtig wurde, sodass er seine Sündhaftigkeit erkennt, wird der Mensch auch für die Gnade offen sein. Das Gesetz ist also wie ein Spiegel, das bin übrigens ich, und zwar nach dem Reifenwechsel. Reifenwechsel ist immer eine ziemlich anstrengende Geschichte, oder? Eine schweißtreibende Arbeit. Mittlerweile mache ich es nicht mehr selber. Die tue ich mir nicht mehr an. Nicht bei meinem Charan, die schweren Reifen da rumzuwuchten, sehe ich nicht mehr ein. Lasse ich lieber machen. Aber habe ich immer selber gemacht und dann, ja, wie gesagt, dann beschwitze ich ab und zu mal Schweiß von der Stirn und so. Und schließlich, wenn ich fertig bin, gehe ich ins Bad und will mir die Hände waschen, schaue in den Spiegel und da sehe ich ja nicht nur, die Hände sind schmutzig, ja auch das Gesicht ist total verschmiert. Ist ja gut, wenn man das weiß, oder? Dazu ist der Spiegel gut, dass man das mitbekommt, sonst würde ich ja so rumlaufen. Aber jetzt zu meinen, der Spiegel macht mich sauber, das wäre ja ein echter Irrtum, oder? Der Spiegel macht mich natürlich nicht sauber, der zeigt mir nur, dass ich schmutzig bin. Sauber machen muss ich mich auf andere Weise. Und so ist es mit dem Gesetz. Das Gesetz ist wie ein Spiegel, das kann mir nur zeigen, dass da Sünde ist. Aber das Gesetz ist kein Mittel, um die Sünde loszuwerden. Dafür ist es nicht gedacht, dafür funktioniert es auch nicht. Das ist die eine Funktion. Die zweite Funktion des Gesetzes, das Gesetz soll uns zu Jesus Christus führen. Galater 3,24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Ein Lehrmeister oder manchmal übersetzt Zuchtmeister war ein Erzieher im Griechentum, der die Kinder der Griechen morgens zur Schule brachte und dann wieder nach Hause. Und genauso will das Gesetz den Menschen an die Hand nehmen und will ihn zu Christus hinführen. Nun aber, wenn die Kinder der Schule entwachsen waren, dann brauchten sie keinen Lehrmeister mehr. Und genauso ist es bei uns auch, wenn wir Christen geworden sind, dann brauchen wir kein Gesetz mehr. Das hat seine Aufgabe an uns schon erfüllt. Zumindest diese Aufgabe, uns zu Christus zu führen, die hat es erfüllt. Ja. Bestenfalls könnte man sagen, brauchen wir es vielleicht immer noch als Spiegel. Aber dann ist ja auch unser Gewissen funktionsfähig und das sagt uns perfekt. Auch wenn wir nichts vom Gesetz wüssten, sagt uns perfekt, was Sünde ist. Galater 2, Vers 19 sagt Paulus, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und wenn wir dem Gesetz gestorben sind, ist klar, dass es keinen Anspruch mehr hat. Und doch ist die Neigung, sich an das Gesetz zu halten, unausrottbar. Also wir reden ja in dem Fall, wo Christen ihr Glaubensleben vom Gesetz her gestalten, von dem ich darf, ich soll nicht, ich darf und so weiter, von diesen Geboten her ihr Leben gestalten und meinen, so können sie Christsein leben, da reden wir von Gesetzlichkeit. Das ist Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit liegt immer dann vor, wenn das Gesetz für etwas benutzt wird, wofür es von Gott niemals gedacht war. Römer 7, 12 sagt Paulus, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Daran besteht auch kein Zweifel. Es ist von einem gerechten, guten Gott gemacht und gegeben. Aber in der Anwendung des Gesetzes, da gibt es eine Einschränkung. Und die finden wir dann in 1. Timotheus 1, 8. Da wird deutlich, man kann das Gesetz auch falsch gebrauchen. Er sagt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man jemanden es gesetzmäßig gebraucht. Das ist die Einschränkung. Das Gesetz muss auch gesetzmäßig gebraucht werden. Wenn nicht, dann wird es dem Menschen zum Verhängnis und nicht zur Hilfe. Gesetzmäßig gebrauchen, was heißt das? Nun, es heißt einfach, das Gesetz dafür anwenden, wofür es von Gott gedacht war. Also ich meine, dieser Projektor, der sieht ja aus, sehr ähnlich aus wie ein Dia-Projektor. Hatte ich früher so einen, der sah sehr ähnlich aus. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt Dias mitgebracht hätte, würde mir das wenig nützen, oder? Dafür ist er nämlich nicht gedacht und nicht konstruiert. Und dafür funktioniert er auch nicht mit Dias. So ist es mit dem Gesetz. Das Gesetz ist für einen bestimmten Zweck von Gott gedacht. Wenn wir meinen, wir können das Gesetz verwenden, um in der Heiligung voranzukommen oder gar überhaupt erst dadurch Christ zu werden, dann gebrauchen wir es falsch. Das Gesetz ist durchaus vergleichbar eventuell mit einem Röntgengerät. Röntgengerät ist zur Diagnose bestimmt, das wissen wir. Röntgengerät kann zeigen, dass auf der Lunge etwas ist, aber das Röntgengerät kann man nicht benutzen, um das zu heilen. Das geht nicht. Es kann nur zeigen, da ist ein Problem. Aber das Röntgengerät ist kein Therapieinstrument. Und so wird das Gesetz von vielen Christen als Therapieinstrument gebraucht, indem sie meinen, mittels des Gesetzes könnten sie die Sünde in den Griff bekommen. Und es funktioniert nicht. Wenn man das tut, dann hat das ja auch ernste Konsequenzen für unser geistiges Leben. In Galater 5, Vers 4 wird das von Paulus angedeutet. Da sagt er, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und was heißt das? Von Christus abgetrennt, losgetrennt, aus der Gnade gefallen. Das meint ja nun nicht, dass wir wieder in den Zustand des Ungläubigen zurückgekommen sind, was nicht geht. Darüber haben wir gestern schon gesprochen. Es meint aber, dass wir nun die Ressourcen, die uns durch Christus und seine Gnade zu Gebote stehen, nicht mehr nutzen. Und dann sind wir auf unsere eigenen Möglichkeiten verwiesen und da scheitern wir. Es gibt die Gnade, die Anfangsgnade, durch die wir zur Rettung kommen, die uns errettet. Und es gibt auch die Gnade, in der wir dann Tag für Tag leben und aus der wir leben, jeden Tag unseres Lebens. Von dieser Gnade ist hier die Rede. Und immer dann, wenn wir uns aufs Gesetz stützen, sind wir gewissermaßen aus der Gnade gefallen. Man muss die Gnade erst erfasst haben, um rauszufallen, das ist schon klar. Man muss in einem Boot sitzen, um aus dem Boot zu fallen, erstmal. Okay, also aus Gesetz gerettet, aber aus Werken geheiligt. Das hört man immer wieder so, nicht? Da heißt es dann, ja, natürlich sind wir aus Gnade gerettet, aber jetzt müssen wir doch, oder? Ja, was müssen wir? Ja, jetzt müssen wir uns heiligen. Also dahinter steckt im Grunde genommen genau das, ja. Aus Gnade gerettet, aber jetzt Heiligung, das muss ich jetzt selber machen. Aus Werken geheiligt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Es ist auch nicht wahr. Der Herr Jesus macht das mit dem Bild von den alten und neuen Schläuchen deutlich. Wenn man neuen Wein in alte Schläuche füllt, dann zerreißen die Schläuche und man hat am Ende weder Wein noch Schläuche. Und das Gesetz entspricht den alten Schläuchen, die Gnade entspricht dem neuen Wein. Beides passt einfach nicht zusammen. Befreit vom Gesetz zu sein, das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Wisst ihr, so richtig, glaube ich, ich kann das auch nicht richtig fassen. Ich habe nie nach dem Gesetz gelebt. Ich war vor meiner Bekehrung ein Gesetzloser. Ich war Kommunist, ich war Atheist. Ich habe rebelliert, ich habe in Berlin Demonstrationen gemacht mit den damals 67, 68 und so weiter. Ich habe gelebt nach meinem eigenen Maßstäben. Ich habe mir meine eigene Moral zurecht gemacht, habe mir noch was drauf eingebildet. Aber für mich gab es kein übergeordnetes Gesetz. Das Gesetz des Staates, ja, aber nicht ein göttliches Gesetz. Und so kann ich eigentlich das gar nicht so richtig fassen, was es heißt, nach dem Gesetz gelebt zu haben. Aber ein Jude, der nach dem Gesetz gelebt hat, oder auch ein Martin Luther zum Beispiel, nicht, der ja sich äußerst bemüht hat, nach dem Gesetz gerecht zu sein und daran ja auch gescheitert ist, wie alle, die daran scheitern, alle scheitern dran. Die können das nachempfinden. Das ist ja ein Fluch, nach dem Gesetz zu leben. Das ist ja eine furchtbare Last, die der Mensch auf sich nimmt. Ja. Und wenn man dann die Gnade erfasst hat, nicht da fällt etwas von einem ab und sagt, ja, das ist ja wie eine Befreiung. Da kann man direkt neidisch sein auf die Leute, die so mal gelebt haben. Wenn die wirklich die Gnade erfassen, die haben noch ein ganz anderes Verständnis für die Gnade Gottes. Paulus spricht in Römer 6,19 von dieser Schwachheit des Fleisches. Damit meint er, das Fleisch des Menschen ist zu schwach, um das Gesetz zu halten. Das hat noch keiner geschafft. Hätte man schaffen können, dann hätte Gott sagen können, ja, liebe Leute, ihr habt meinen Willen, ihr habt das Gesetz, jetzt macht mal. Schränkt euch an und macht mal. Er hätte nicht seinen Sohn schicken müssen, oder? Hätten wir uns das noch selber machen können mit der Lösung. Aber er wusste, das schafft kein einziger Mensch. Deswegen musste er seinen Sohn schicken, der das Gesetz dann erfüllt hat. Ja, das ist also wirklich eine frohe Botschaft. Wenn das mal unser Herz erreichen würde, könnten wir uns manchen Glaubensstress ersparen. Zu Erben gemacht, mein letzter Punkt hier. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Christus. Galater 4, 7. Wie so mancher Mensch lebt doch nur auf sein Erbe hin, das er erwartet von einem Angehörigen. Manche Erbschaft ist schon in Gedanken verplant, bevor der Erblasser gestorben ist. Wenn dann der Erbfall wirklich eintritt, ja, dann ist es nicht selten aus mit der Harmonie unter den Erben, das kennt man ja. Nicht umsonst sagt die Schrift, die Geldliebe sei eine Wurzel alles Bösen. Wenn diese Erben selber an der Reihe sind, müssen sie es auch zurücklassen. Eigentlich töricht, oder? Einem irdischen Erbe nachzulaufen, das doch vergeht. Das unvergängliche himmlische Erbe, das lässt man achtlos links liegen. Wir sind Miterben Christi. Was ist darunter zu verstehen? Wie ist das mit dem himmlischen Erbe? Ist es vergleichbar mit einem irdischen Erbe? Ich habe vor einiger Zeit, da war in der Zeitung, und nicht nur in unserer, in allen großen Tageszeitungen der Welt, war eine Anzeige, eine große Anzeige drin von der englischen Regierung, britischen Regierung. Und da wurde bekannt gemacht, dass eine ganz bestimmte Frau gestorben sei, dass sie ein riesiges Vermögen hinterlassen hat, hunderte von Millionen Dollar, Pfund. Und jetzt hatte sämtliche Spuren ihrer Verwandtschaft ausgelöscht. Man wusste nicht, wer erbberechtigt ist. Und es gibt in England ein Gesetz, dass in einem solchen Fall das bekannt gemacht werden muss überall, damit etwaige Erben sich melden können. Also, wer sich da gemeldet hat und wer nachweisen konnte, dass er mit dieser Erblasserin verwandt war, der hat dann dieses Riesenerbe zugesprochen bekommen. Ich weiß es nicht, wie das ausgegangen ist, dazu hat man nichts mehr gehört. Aber ich dachte mir, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit auch mit unserem himmlischen Erbe, allerdings auch einen Unterschied. Die Ähnlichkeit ist ja die, dass ja auch hier der Erbfall bereits eingetreten ist, nicht der Erblasser ist gestorben, Herr Jesus Christus, und seit dem Tod des Erblassers Jesus Christus ergeht der Ruf in die Welt hinaus, doch Erbansprüche geltend zu machen. Die einzige Voraussetzung ist die, dass ich Verwandtschaft nachweisen kann. Nun, wir wissen, jeder Christ kann das tun, jeder von uns kann das nachweisen. Ich bin verwandt mit Jesus Christus, ich bin ein Bruder, eine Schwester des Herrn Jesus Christus, als Christ, okay? Von daher eigentlich hätten wir diesen Anspruch. Aber es besteht auch ein Unterschied, nämlich beim irdischen Erbe, da wird der immer aufgeteilt. Das Erbe wird unter den Erben aufgeteilt. Mancher bekommt vielleicht nur seinen Pflichtteil, mancher vielleicht mehr. Beim himmlischen Erbe ist es anders. Und da habe ich mal gelesen, was eigentlich in der Rechtsprechung unter dem Begriff Miteigentümerschaft gemeint ist. Ich kannte diesen Begriff gar nicht höher, aber den gibt es da. Und zwar kann das einem jeder Notar oder jeder, der halt rechtskundig ist, kann einem das so eine Weile so erklären. Miteigentümerschaft. Also normalerweise ist es so, dass wenn man, nehmen wir mal an, zwei Brüder bekommen einen Bauernhof, erben einen Bauernhof gemeinsam, dann wird man das aufteilen, wird man sagen, also dir gehört das Feld und mir gehört das Feld, dir gehört der Teil, die Tiere und mir gehören die Tiere. Das Erbe wird aufgeteilt. Ja? Jeder bekommt irgendeinen Anteil. Nicht so beim himmlischen Erbe. Bei einer Miteigentümerschaft ist es so, dass man, dass praktisch jedem der Erben alles gehört. Jedem gehört alles. Was ist Miteigentümerschaft? Genauso ist es beim himmlischen Erbe. Das heißt, wenn wir Miterben Christi sind, dann heißt das, dass so wie Christus alles gehört, gleichermaßen auch mir, dir, jedem, der in Christus ist, alles gehört. Das heißt, Miterben Christi zu sein. Das ist etwas so Gewaltiges, das geht weit über unseren Horizont, können wir jetzt noch gar nicht fassen. Jetzt wollen wir erstmal eine Pause machen.